Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie dabei sind. Der Klimawandel geht im Wahlkampf unter. Warum genau und ließe sich das noch ändern? Wie begeistert man zum Beispiel Konservative für den Klimaschutz? Wir fragen uns, gibt es wirklich mehr todbringende Viren durch Umweltzerstörung? Und wir schauen auf ein Gerichtsurteil dazu, ob Reisende ihre Anzahlung zurückbekommen, wenn sie an einer Pauschalreise nicht teilnehmen können. Der Klimawandel war eines der Top-Themen der vergangenen Wahlkämpfe. Diesmal ist er aus dem Wahlkampf fast verschwunden. Selbst die Grünen versuchen, das Thema so klein zu halten, wie es nur geht. Denn damit lässt sich offenbar kein Blumentopf mehr gewinnen. Eine herbe Erkenntnis für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sven Kästner.
Einwanderung, Bürgergeld, Mindestlohn oder Wirtschaft – diese Themen bestimmen derzeit den Bundestagswahlkampf. Claudia Kempfert, Ökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, vermisst die große globale Krise.
Das Thema Klimaschutz findet überhaupt nicht ausreichend Beachtung im jetzigen Wahlkampf. Es findet ja so gut wie gar nicht statt, obwohl wir sehr viele Ereignisse derzeit auch haben, die mit Klimawandel einhergehen. Stichwort auch die Feuer oder die Waldbrände, die wir in den USA im Moment sehen.
In den Wahlprogrammen der Parteien kommt der Klimawandel zwar vor, aber Wahlprogramme lesen die wenigsten. Nicht mal die Grünen gehen mit ihrem Kernthema offensiv um. Und das trotz Extremwetterereignissen auch in Deutschland.
Das hat sicherlich damit zu tun, dass immer wieder andere Themen auch dominieren, die aktuell dann stattfinden. Aber vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir mehr und mehr populistische Parteien im System haben und die eben sehr stark Themen des Populismus aufrufen. Und leider springen auch die etablierten Parteien über all diese Stöckchen.
Das zeigt sich auch im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. 37% der Befragten nennen Zuwanderung und 34% Wirtschaft als die wichtigsten Probleme. Umwelt- und Klimaschutz folgen mit nur 13% Zustimmung erst auf Platz 4. Im Wahlkampf orientieren sich die Parteien vor allem an der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung, sagt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim.
Die Aufmerksamkeitsökonomie verträgt 2, 3 Top-Themen, die dann für die gesamte Bevölkerung von Relevanz sind. Und zwar die, die in den letzten 3 Wochen vor der Wahl eine Rolle spielen. Da treffen viele Menschen ihre Entscheidung erst, einige sogar erst in der letzten Woche vor der Wahl.
Und auch die Themen der Zivilgesellschaft haben sich geändert. Vor einigen Jahren brachte die Klimabewegung Fridays for Future noch Hunderttausende auf die Straße und hatte ein positives Image.
Die haben dieses Thema auch in der öffentlichen Debatte mitgesetzt. Von denen hören wir relativ selten. Stattdessen ist es in der Zwischenzeit besetzt worden durch eine andere Protestbewegung, die letzte Generation. Und die hat das Thema nun eher in der öffentlichen Wahrnehmung negativ geprägt.
Viele Parteien wollen den Ausstieg aus fossilen Energieträgern mittlerweile bremsen, das Heizungsgesetz abschaffen, das Verbrenner ausverschieben oder sogar Windräder abbauen. Am Ende verstärke das nicht nur die Erderwärmung, sondern schade Deutschland ganz direkt, sagt Ökonomin Claudia Kempfert.
Kluger Klimaschutz schafft enorme wirtschaftliche Vorteile, sei es, dass Investitionen getätigt werden, beispielsweise in erneuerbare Energien, in Elektromobilität, in Energieeffizienz, in grüne Wirtschaft insgesamt.
Dass Klimaschutz ein positives Wirtschaftsthema mit Zukunft sei, ist eine Perspektive, die im Wahlkampf derzeit kaum vorkommt.
Ja, Klimaschutz ist ein sehr kleines Thema in diesem Wahlkampf. Es betrifft alle Parteien, aber besonders deutlich wird das bei CDU/CSU. Viele Politikerinnen und Politiker der Partei sagen laut, dass sie Gasheizungen länger laufen lassen wollen und dass sie dafür sind, dass auch noch in 10 Jahren und später Benziner und Dieselfahrzeuge verkauft werden dürfen. Also eher Rolle rückwärts beim Klimaschutz. Dabei sind Konservative nicht per se dagegen, aber sie brauchen eine andere Ansprache. Zu dem Ergebnis kommt der Forscher Markus Kollberg von der Humboldt-Universität Berlin. Er hat Daten unter mehr als 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben und wir haben ihn in Oxford erreicht, in altehrwürdigen Hallen, die auch tatsächlich etwas hallig sind. Das werden Sie gleich hören. Herr Kollberg, erstmal vorneweg, schätzen denn die Politiker bei der CDU und partiell auch bei der FDP das richtig ein, dass ihre Klientel, das Konservative, gegenüber dem Klimaschutz sehr viel skeptischer geworden sind?
Grundsätzlich ist es so, dass Wählerinnen und Wähler von Parteien rechts der Mitte, also in Deutschland sprechen wir jetzt erstmal nur über die CDU, CSU und die FDP, dem Klimaschutz skeptischer gegenüberstehen als Wählerinnen und Wähler von Parteien links der Mitte. Das ist aber kein deutsches Phänomen, sondern ein globales Phänomen, was Politikwissenschaftler in diversen Ländern und schon seit vielen, vielen Jahren beobachten. Jetzt sehen wir in unseren Daten tatsächlich, dass die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen im gesamten politischen Spektrum leicht rückläufig ist. Und dieser Effekt ist stärker unter Wählerinnen und Wählern von Union und FDP. Aber was man vielleicht noch hinzufügen sollte, ist, dass im Durchschnitt nach wie vor fast 40% der Anhänger von Union und FDP mehr Anstrengungen im Klimaschutz befürworten. Also zu sagen, konservative Wähler wollen keinen Klimaschutz, das greift viel zu kurz.
Okay, also ist dann die Schlussfolgerung, die ja in diesem Wahlkampf zumindest viele konservative Politikerinnen und Politiker ziehen, dass es gut ist, ihren Wählerinnen und Wählern Klimaschutz zu ersparen, ist die dann eigentlich falsch?
Also ich halte es grundsätzlich für nachvollziehbar, dass Parteien, die bei einem bestimmten Thema keine besonders hohen Kompetenzwerte haben, so wie zum Beispiel die Union oder die FDP im Bereich vom Klimaschutz, dieses Thema meiden. Das machen andere Parteien auch und das ist eine gängige Parteistrategie, die wahrscheinlich auch nicht falsch ist. Aber was auffällt, ist, wenn man Wählerinnen und Wähler fragt, welche Themen ihnen wichtig sind, dann rangieren die Themen Klima, Energie, Umwelt, also dieser Themenkomplex, rangiert seit Jahren unter den Top 3 Themen der Deutschen durchgängig. Und ich halte es nie für klug, und das sagt auch die Forschung, wenn Parteien keine Lösung anbieten oder überhaupt keine Lösung anbieten für ein Thema, was Wählerinnen und Wählern wichtig ist, so wie es im Moment manchmal erscheint. Und was unsere Daten halt auch zeigen, ist, dass auch konservative Wählergruppen sich große Sorgen um den Klimaschutz machen.
Das heißt, man kann nicht einfach sagen, so, das ist denen nicht wichtig, wir ignorieren das. Sind denn konservative Wähler bereit, genauso viel dafür zu tun für den Klimaschutz?
Das haben wir in der Form nicht direkt angefragt, aber was wir quasi sehen, ist, dass es eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Klimaschutz gibt. Also wir sehen sehr große Unterschiede darin, welche Aspekte des Klimaschutzes konservativen Wählern gegenüber progressiven Wählern wichtig ist und um welche sie sich sorgen. Also konservative Wähler machen sich überproportional viel Sorgen um Aspekte wie Energiesicherheit, also kommt wirklich Strom aus der Steckdose, und um das Thema Energiepreise, wohingegen progressive Wähler sich eher Sorgen um Aspekte wie Naturschutz, Erderwärmung und Extremwetterereignisse machen. Aber insgesamt, und das war eine der überraschenden Erkenntnisse dieser Umfrage, die wir durchgeführt haben, ist das Level an Sorgen, das sich konservative und progressive Wähler machen, um den Bereich Klimaschutz ausgesprochen hoch. Und zum Beispiel im Vergleich zum wichtigsten Thema dieser Wahl, also zum Wirtschaftswachstum, auch hoch. Also insofern kann man nicht sagen, dass sich konservative Wählerinnen und Wähler, dass es da kein Problembewusstsein gäbe.
Wie könnte denn dann eine Erzählung aussehen, ein Klimaschutznarrativ, das für eine konservative Wählerschaft attraktiv ist?
Was wir getestet haben in einem Umfrageexperiment, haben wir quasi Befragten verschiedene Argumente für den Ausbau erneuerbaren Energien gezeigt. Und was wir finden und was auch andere Studien aus den USA zeigen, ist, dass die Betonung von konservativen oder man könnte es auch bürgerlichen Werten nennen, ein vielversprechender Ansatz ist. Also anstatt, wie man es häufig macht und wie es auch zum Beispiel die Grünen sehr stark machen, irgendwie Klimaschutz zu verbinden mit Werten wie Fortschritt, Dynamik und spannenden Möglichkeiten, ist wahrscheinlich eine bessere Strategie, Klimaschutz mit Werten wie Stabilität, Pragmatismus, Tradition und dem Erhalt der sozialen Ordnung zu verbinden. Ich kann da ein Beispiel mal geben. Wer zum Beispiel Besitzer einer Wärmepumpe ist, ist von Schwankungen am globalen Energiemarkt erheblich unabhängiger als jemand, der eine Gasheizung im Keller hat. Sowas bringt ökonomische Sicherheit, und Sicherheit ist ein urkonservativer Wert. Aber was auffällt, ist, dass diese Komponente im öffentlichen Diskurs quasi keine Beachtung findet.
Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel? Die Wärmepumpe ist ja der Klassiker, über den sich jetzt so viele aufgeregt haben. Wie könnte man noch so einen Satz anders erzählen, der eigentlich auch der grünen Wählerschaft nahe liegt, aber der für konservative Wähler dann anders gedreht werden müsste?
Also ein ganz spannendes Beispiel ist, das machen tatsächlich viele Kommunen, und interessanterweise sind es häufig Kommunen, die von CDU oder CSU Bürgermeistern geführt werden. Und was diese Kommunen machen, ist, sie bauen lokale erneuerbare Energien aus, also zum Beispiel in der Form von Blockheizkraftwerken. Und die einfache und pragmatische und langfristige Begründung dafür ist, dass das hilft, ein Haushaltsdefizit der Kommune zu verringern. Also wer seine Sporthalle und seine öffentlichen Einrichtungen quasi mit günstigem Strom, den er selber herstellt, heizen kann, der ist pragmatisch und langfristig unabhängig. Und das ist solides Wirtschaften. Und das sind alles Begriffe und Werte, die unter konservativen Wählern und konservativen Politikern durchaus resonieren. Also insofern sind das Themen, die eigentlich klassisch grün sind, die aber natürlich auch einen konservativen Aspekt haben oder eine konservative Seite.
Aber sie dürfen wahrscheinlich nicht von einem Grünen kommen. Ich erinnere mich sehr gut an Robert Habeck, der ja vor sich hergetragen hat oder der immer gesagt hat, der klimafreundliche Ausbau der oder Umbau der deutschen Wirtschaft, der schafft neue Arbeitsplätze. Das wäre auch ein klassisches konservatives Thema, hat aber überhaupt nicht verfangen bei CDU-Wählern. Brauchen die also einen Merz, der das sagt?
Das sehen wir tatsächlich auch so in unserem Experiment, dass es in Deutschland für die Grünen nicht zu funktionieren scheint und dass es deutlich besser zu funktionieren scheint, wenn die Botschaft quasi von der Union kommt. Es ist interessant, dass es ein anderes Ergebnis als Studien in den USA zeigen, wo man deutlich optimistischer ist, dass das auch für progressive Parteien eine gute Strategie sein können. Meiner Meinung nach kann das zwei Ursachen haben. Einerseits gibt es Forschung, die zeigt, dass in Zeiten von wirtschaftlichen Krisen, also zum Beispiel im Moment, Klimaschutz von vielen Wählern als eine Art Luxusgut angesehen ist. Also etwas, was nur nice to have ist, aber im Moment nicht prioritär. Das würde darauf hindeuten, dass quasi diese Botschaft nicht schlecht ist, aber dass sie einfach quasi nicht wichtig genug ist, um Menschen zu überzeugen. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass das Klimaschutz von vielen konservativen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum quasi als Gegensatz dargestellt wurden von konservativen Politikern für mehrere Jahre. Und natürlich hat sowas Effekte. Also öffentliche Meinung entsteht nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis von politischen Botschaften. Und insofern ist es nicht überraschend, dass das jetzt nicht quasi funktioniert hat. In dem Sinne, dass natürlich in einer Wirtschaftskrise so ein Argument für die Grünen deutlich schwieriger zu machen ist als für andere Parteien.
Noch die Bitte um eine Einschätzung jetzt. Stehen wir schon relativ kurz vor der Wahl. Alle möglichen anderen Themen sind wichtiger, Migration zum Beispiel. Ist es zu spät vor der Wahl für die CDU, das Thema Klimaschutz auf ihre Art nochmal hochzuziehen?
Klimaschutz bleibt ein zentrales Anliegen für viele Menschen in unserer Gesellschaft, bis weit ins konservative Lager hinein. Es ist noch ein Monat bis zur Wahl. Viele Menschen sind noch unentschieden, welche Partei sie wählen. Und es lohnt sich für alle Parteien immer, Antworten auf drängende gesellschaftliche und politische Probleme zu haben.
Sie haben Markus Kolberg gehört von der Humboldt-Universität Berlin, der uns gerade zugeschaltet ist aus Oxford. Vielen Dank, Herr Kolberg.
Dankeschön.
Sie erinnern sich vielleicht noch an die Annahme aus der Corona-Pandemie. Auf weltweite Krankheitsausbrüche wie diesen müssten wir uns künftig häufiger gefasst machen. Der Grund, die fortwährende Umweltzerstörung. Denn Wildtiere kommen nicht nur deshalb häufiger in die Nähe von Menschen, weil sie oft gegessen werden, sondern weil die Lebensräume wilder Tiere immer kleiner werden. Begünstigt also die Umweltzerstörung, dass neue Krankheiten gewissermaßen schon in den Startlöchern stehen? Stefan Hübner ist dem nachgegangen.
Als die Erkrankung Covid-19 bekannt wurde, war schnell klar, das Virus dahinter, SARS-CoV-2, musste von einer Tierart auf uns übergesprungen sein. Und die Zerstörung von Lebensräumen, der illegale Handel von Wildtieren und der Klimawandel spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung solch neuer Krankheiten. Diese Probleme gibt es nach wie vor. Was bedeutet?
Verschiedenste Viren schaffen permanent den Sprung vom Tierreich auf den Menschen und übrigens auch andersrum. Seit dem Übersprung von SARS-CoV-2 auf den Menschen ist es wieder passiert, dass ein Virus es sogar geschafft hat, die Weltreise anzutreten, und zwar die Mpox.
Sagt Fabian Lehnderz vom Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald. Mpox ist auch unter dem Namen Affenpocken bekannt, verursacht vom Virus Orthopoxvirus Monkeypox.
Zum Glück sind die Auswirkungen auf uns als Individuum jetzt auch nicht so drastisch wie beim Covid. Aber dieser Erreger ist aus Westafrika, konkret aus Nigeria, übertragen worden in eine große Community und jetzt als pandemisches Virus unter uns.
Wie viele Viren es weltweit gibt, die auf uns überspringen könnten, ist jedoch schwer konkretisierbar. Und es ist eine Frage des Zufalls, wann, wo und mit welchen Folgen eine nächste Pandemie auftritt. Allerdings erhöht unsere global vernetzte Lebensweise die Wahrscheinlichkeit, dass sich neue Krankheiten international ausbreiten, so Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Denn
ohne Kontakte sind Viren gar nichts. Und natürlich auch Zeit. Das haben wir auch während der Coronavirus-Pandemie erlebt. Das ist also eine bestimmte Zeit notwendig gewesen, die dieser Kontakt auch gedauert hat. Und der dritte Punkt, was Viren ausmacht, ist letztendlich die Anzahl der Viren, ja. Ein Virus ist etwas ganz anderes als 1000 Viren.
Fliegt also beispielsweise eine mit einem neuartigen Virus infizierte Person für viele Stunden in einem vollbesetzten Flugzeug, könnte das am Ende dazu führen, dass eine zuvor lokal begrenzte Viruserkrankung ihren Weg in die Welt findet. Zudem verändern sich Viren dauernd und es ist nie klar, ob das am Ende zu weniger oder zu mehr Problemen führt. Forschende haben also auch weiterhin viel zu tun, wenn sie uns vor Virusinfektionen schützen wollen. Wie etwa Nadine Biedenkopf von der Uni Marburg. Mit internationalen Kollegen hat sie das Projekt Combine gestartet.
Die Motivation für das Combine-Projekt war, besser vorbereitet sein auf zukünftige Pandemien. Und wir nutzen hier das Beispiel Marburg-Virus, weil wir da schon viele Sachen verstehen und kennen, damit wir das nutzen können für zukünftige Pandemien, wenn wir ein unbekanntes Virus haben, damit wir dann mit diesem Virus die etablierten Pipelines nutzen können, um hier schneller reagieren zu können.
Auch das Marburg-Virus kommt primär aus Afrika. Es verursacht eine oft tödliche Fiebererkrankung mit Blutungen. Ein Impfstoff fehlt bisher. Forschung ist dennoch nur ein Teil der Lösung, meint Jonas Schmidt-Chanasit.
Bei fast allen bekannten Viren haben wir einen Werkzeugkoffer. Oftmals scheitert es aber sozusagen an ganz grundlegenden Sachen, wie einer guten Gesundheitsversorgung, einer guten Hygiene, ja, und keinen kriegerischen Zuständen. Das sind so Grundübel, die Ausbrüche und auch Pandemien Vorschub leisten, ja, und die Grundlage dafür schaffen.
In ein friedliches Miteinander und einen gleichmäßiger verteilten Wohlstand zu investieren, kann am Ende also auch unserer Gesundheit zugutekommen.
Wir erinnern uns noch, vor 5 Jahren Reisen ging da kaum noch, als die Corona-Pandemie ausbrach. Auch nach einer Weile blieben noch viele Länder dicht aus Gründen des Infektionsschutzes. Andere wurden zu Hochrisikogebieten erklärt. Viele mussten also ihre Pauschalreisen stornieren oder wollten das auch, weil es ihnen zu unsicher war. Ihre Anzahlungen haben aber viele von ihnen trotzdem oft nicht zurückgehalten. War das in Ordnung? Der Bundesgerichtshof sagt jetzt mit Einschränkungen ja, zumindest vorerst, denn es muss weiter geprüft werden. Thomas Wagner.
Alles zurück auf los. 5 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie bleibt nach der heutigen Entscheidung des Bundesgerichtshofes eine Frage immer noch ungeklärt. Müssen Reiseveranstalter Anzahlungen für Pauschalreisen zurückerstatten, weil die Reise wegen der Pandemie abgesagt worden war? Und wie sieht die Rechtslage aus, wenn die Reise sogar ganz im Voraus bezahlt worden ist? Gleich 26 weitgehend gleichgelagerte Fälle standen zur Entscheidung an.
Der Reiseveranstalter hat in allen diesen Fällen dann einen Teil des Reisepreises zurückgezahlt, den Rest einbehalten als Stornoentschädigung.
Und genau das, so der Vorsitzende Richter des 10. Zivilsenates am BGH, Karl Bacher, war der strittige Punkt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wollten alles zurück, was sie vorab für ihre Reise bezahlt hatten und bekamen in den Vorinstanzen auch recht. Denn im § 651 des Bürgerlichen Gesetzbuches steht unter anderem drin, wenn ein Reisender von seiner geplanten Reise zurücktritt, muss er dem Reiseveranstalter keine Entschädigung zahlen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. War im Falle Corona ja der Fall. Laut BGB spricht also alles für die volle Rückzahlung der Anzahlung. Nur bei dieser Sichtweise hatten die Vorinstanzen die Rechnung ohne Europa gemacht.
Für uns war die Rechtslage nicht klar, denn hinter dieser deutschen Regelung steckt die EU-Richtlinie über Pauschalreisen, die genau diese Regelung vorschreibt.
Und deshalb wurde die strittige Frage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Ergebnis, so BGH-Richter Karl Bacher.
Also der Europäische Gerichtshof hat anders entschieden und gesagt, es kommt allein auf die Erkenntnismöglichkeiten an, die ein normal aufgeklärter, aufmerksamer Reisender im Zeitpunkt seiner Rücktrittserklärung hat.
Und das heißt, hätten die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher zum Zeitpunkt des Vertragsrücktritts nicht schon ahnen können, dass es schwierig werden könnte mit der geplanten Reise, wenn zum Zeitpunkt des Rücktritts die, wie es das Gericht formulierte, besondere Beeinträchtigung bereits bestand, müssen nach der heutigen BGH-Entscheidung die Vorauszahlungen nicht vollständig zurückerstattet werden. Allerdings, ob die Betroffenen die Beeinträchtigungen voraussehen hätten können, muss nun in jedem der 26 anhängigen Einzelfälle nochmals gesondert geprüft werden.
Also da wird noch einiges geprüft, wie Thomas Wagner berichtet hat.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ist es einer der Haushaltsjobs, die ich persönlich am allerwenigsten mag, die Gefriertruhe abtauen. Das muss aber sein, denn die Eisschicht sorgt dafür, dass das Gerät viel mehr Strom verbraucht. Meine Kollegin Susanne Kuhlmann sagt, gerade jetzt wäre eine ziemlich gute Zeit dafür.
Minusgrade draußen sind ideal, um mal wieder Gefrierfach oder Kühltruhe abzutauen, sagt Claudia Oberascher von der Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.
Dann kann ich alles auf dem Balkon oder vor die Haustür stellen oder auf die Terrasse. Es ist auf jeden Fall gut, wenn ich die Sachen eng zusammen in einen Korb zum Beispiel stelle. Oder ideal ist natürlich eine Kühltasche und dann noch ein paar Kühlakkus dazu. Ideal ist auch noch, wenn ich es dann gut einpacke, mit dicken Lagen Zeitungspapier oder zumindest Tücher, dann bleibt einfach die Kälte kompakt am Gefriergut und es taut schon deutlich weniger auf.
Das Gerät wird ausgestellt. Bei Standgeräten kann man den Stecker ziehen.
Und dann saugfähige Tücher in die Gefrierfächer und vielleicht noch idealerweise eine Plastikschüssel mit heißem Wasser reinstellen und dann die Tür zu. 20 Minuten circa warten und dann nochmal prüfen, dann eventuell das Wasser austauschen, das flüssige Wasser rausnehmen. Eventuell kann ich auch schon von der glatten Oberfläche dann so ganze Eisplatten rausschieben. Ganz wichtig, keine spitzen, scharfen Gegenstände verwenden.
Während des Abtauvorgangs könnte man überlegen, wie alles anschließend am besten wieder eingeräumt wird, damit das Gefriergut nicht überlagert. Die Bundeszentrale für Ernährung, BZFE, hat eine Tabelle mit den empfohlenen Lagerungszeiten verschiedener Lebensmittel erstellt. Antonia Brandstetter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen nennt Beispiele.
Grob kann man sagen, dass zum Beispiel Eis 3 bis 12 Monate haltbar sein kann, Käse eher nur 2 bis 4 Monate, also etwas kürzer. Bei Obst und Gemüse ist es meistens so bis zu einem Jahr, manchmal sogar etwas länger. Und bei Fleisch oder Fisch, gerade bei fettem Fleisch, eher so 6 Monate.
Keime werden beim Einfrieren nämlich nicht abgetötet, sondern lediglich inaktiviert. Vorm Einräumen sollte das Gefriergerät noch gereinigt werden, sagt Claudia Oberascher.
Ich nehme warmes Wasser, ein bisschen Spülmittel vielleicht rein, weiches Tuch und dann einfach alles auswischen, gut trocken reiben, das Gerät wieder anschalten und dann allerdings auch erst einräumen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, damit das Gefriergut dann nicht im warmen Gefriergerät dann wieder auftaut.
Übrig gebliebener Kuchen oder Suppenrest, ein Aufkleber mit dem Einfrierdatum erleichtert den Überblick. Und fürs Einräumen bietet sich vielleicht ein neues Ordnungsprinzip an, meint Antonia Brandstetter.
Wenn man dann beim Abtauen gerade sowieso alle Lebensmittel in der Hand hat, dann kann man zum einen die, die abgelaufen sind, gegebenenfalls entsorgen. Und die Lebensmittel, die man wieder einräumt, da kann man zum Beispiel auf die, die man schneller konsumieren sollte, einen Aufkleber draufkleben oder ein X draufmalen, damit man eben weiß, dass das die Lebensmittel sind, die man schneller essen sollte. Man kann zum Beispiel auch so eine kleine Liste draußen an die Gefriertruhe kleben.
In Gefrierfächern und Schränken mit No-Frost-Technologie wird die Luftfeuchtigkeit reduziert, sodass sich keine Eisschicht bilden kann. Damit entfällt das Abtauen.
Die Stiftung Klimaneutralität dringt auf ein sozial gestaffeltes Klimageld, damit Menschen mit geringeren Einkünften entlastet werden. Das soll für 60% der Bürgerinnen und Bürger gelten. Die Stiftung schlägt vor, dass alle klimapolitischen Maßnahmen am Einkommen orientiert sein sollten, durch eine soziale Staffelung. Das könnte dann möglicherweise so aussehen, dass Menschen umso mehr Förderung für ein Elektroauto bekommen oder für die Sanierung ihres alten Hauses, je weniger Geld sie zur Verfügung haben. Dirk Müller moderiert gleich die Informationen am Mittag. Die Demokraten in den USA tun sich sichtlich schwer damit, Donald Trump etwas entgegenzusetzen. Wie sortieren sie sich gerade? Ich bin Sandra Pfister, ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.